Herzlich willkommen zum R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast.
Ich will Immos, ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich will Immos, Immos.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge R&G Immobilien- und Investment-Podcast. Heute wieder mit einer Interview-Folge und heute habe ich jemanden ganz Besonderen hier, mit dem wir schon sehr, sehr lange zusammenarbeiten, den Herrn Dr. Lohmeier. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben und heute mal ein paar Einblicke aus der Sicht eines Notars mit uns teilen wollen.
Sehr gerne, Herr Günther. Danke für die Einladung.
Vielleicht sagen Sie erstmal ein paar Worte zu sich, wer Sie sind, was so Ihr Fachgebiet ist.
Ja, ich heiße Andreas Lohmeier, bin Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt für Erbrecht und Versteuerrecht. Testamentsvollstrecker und Mediator. So, ich befasse mich schwerpunktmäßig mit der Vermögensvorsorge in der Familie, Erben, Schenken, Strukturieren, Vorsorgevollmacht und bin als Notar in einem lebhaften Notariat gerne mit Leidenschaft tätig, auch beim Verkauf von Immobilien.
Also ich habe schon öfter mal gesagt, wenn wir zusammen Beurkundungen gehabt haben, eigentlich gehören Sie auf die Bühne.
Ja, schauen Sie, wir haben ja als Notare so dieses selbstgeschaffene Klischee des vor sich hin nuschelnden Rechtsbürokraten, wo man also eine knappe Stunde sitzt und der Notar vorliest. Und das ist so diese aus Sicht, manchmal aus der verzerrten Sicht, der Eindruck, dass der Notar da sitzt und unverständliches Zeug vor sich her nuschelt. So ist natürlich das Berufsbild des Notars nicht und so ist auch nicht seine Tätigkeit.
Mir gefällt das bei Ihnen in den Beurkundungen immer besonders gut, wenn Sie diese, ich sage jetzt mal, verschachtelten Sätze, die da so im Kaufvertrag sind, mit Beispielen füllen. Weil dann kann man sich darunter mal was vorstellen, was hinter diesem Rechtsdeutsch sich eigentlich so verbirgt. Ne?
Ja, es ist ja so, der notarielle Vertrag, der Kaufvertrag ist gesetzlich notariell vorgeschrieben und ist sozusagen das Mittel, um den wirtschaftlichen Zweck zu erreichen. Der wirtschaftliche Zweck ist, dass eine Immobilie beweglich gemacht wird durch den Notar. Ne? Immobilie heißt ja immobil, also unbeweglich. Wir machen die Immobilie beweglich, sorgen also dafür, dass das Eigentum von der einen Seite zur anderen Seite geht. Und da gibt es einfach gesetzliche Vorgaben. Wir können jetzt nicht in der Umgangssprache formulieren, dann ist der Vertrag dreimal so lang und der Rechtspfleger sagt, was will uns der Notar denn damit sagen? Sondern es funktioniert nur in der sehr schwierigen, abstrakten Rechtssprache. Aber es ist ja immer der Vertrag des Bürgers. Ich mache den nur. Also hat der Kunde, mein Mandant, hat jedes Recht, mich zu fragen und zu löchern, bis er weiß, was er da tut. Und deswegen ist meine Aufgabe, unsere Aufgabe als Notare, die, das zu übersetzen und klar zu machen, worum es geht. Und wir müssen die Balance herstellen. Ne? Es gibt natürliche Interessengegensätze. Der eine will das Geld bekommen, der andere will es nicht zahlen oder umgekehrt. Ne? Eigentum gegen Geld, Besitz gegen Geld. Und da müssen wir dafür sorgen, dass unter den Vertragsparteien eine Balance besteht und diese Balance auch je nach Vertragsart, diese Balance auch erhalten bleibt, bis am Ende das Eigentum umgeschrieben wird. Das ist also dieser spannende Prozess von dem Vorhaben, Makler, Finanzierer. Und dann wird es umgesetzt, dann wird es sozusagen beim Notar auch ernst. Ja, dann sagt man, also jetzt wird es ja ernst, jetzt haben wir alles vorbereitet, jetzt wird der Vertrag geschlossen. Das ist auch ein gewisser Stress bei den Kunden und ich versuche immer, es gelingt mir auch fast immer, den Stress zu nehmen innerhalb der ersten 10 Minuten. Ne? Dass man also, wir kennen uns ja nicht. Und da ist es mir auch wichtig, die Stimmung dafür herzustellen, dass man sich bewusst macht, es ist passiert ja was sehr Wichtiges und was sehr Schönes für die Familie. Nicht? Also eine Seite, etwa ältere Leute, die sich kleiner setzen müssen, lassen los. Das ist nicht leicht. Das Nest muss verlassen werden. Andererseits sitzt da die junge Familie, die kauft und sagt, endlich haben wir unser Nest für uns und die beiden Kleinen. Und das ist so eine Atmosphäre, das mache ich bewusst beiden Seiten, weil das auch sehr viel mit Emotionen zu tun hat. Es ist eben kein juristischer, wirtschaftlicher, trockener Prozess, sondern es ist eine durchaus auch mit Emotionen belastete, aber auch positiv besetzte Situation.
Sie haben das gerade so mit der Balance angesprochen. Was mir ganz, ganz oft so in Kundengesprächen auffällt, wenn man mit Leuten zusammensitzt, die noch nie mit einem Notar Kontakt gehabt haben, dann kommt ja oft so der Eindruck, wenn jetzt der Kaufvertrag gestaltet werden soll, dass der eine der Parteien Angst hat davor, dass man irgendwelche Fehler in so einem Vertrag machen könnte. Und wenn jetzt der andere den Notar aussucht, dann könnte der Notar ja für den arbeiten, also wie so eine Art Partei ergreifen.
Ja, das ist, verstehe ich. Also ich nehme ja immer Sorgen und Ängste, muss man einfach ernst nehmen, weil sie einfach da sind. Aber diese Sorge ist zu 150% unbegründet, weil der Notar ist Träger eines öffentlichen Amtes, das ist ihm gesetzlich so zugewiesen und ist strikt neutral. Mhm. Und selbst wenn jetzt, natürlich ist es nicht so, dass man jetzt irgendwie mit der Stecknadel auf den Stadtplan guckt und sagt, den Notar nehmen wir jetzt, sondern der Finanzierer, die Bank, eine Vertragspartei kennt den Notar aus früheren Beurkundungen. Das ist aber, führt aber nicht dazu, dass er nicht neutral ist, sondern er kennt ihn einfach. Ne? Und der Notar muss immer und sorgt auch immer dafür, das ist seine Aufgabe und das ist was ganz, ganz Wichtiges und auch, sag mal, ein wesentlicher Inhalt des Notarberufs und seiner Stellung im Leben ist, dass er absolut neutral ist.
Mhm. Auch wenn der Eindruck entsteht, es bezahlt ja meistens eine Partei den Notar, ne? Und dass dann der Notar für denjenigen arbeiten könnte, der da gerade die Rechnung bezahlt. Aber in der Praxis geht es von Rechts wegen schon gar nicht. Ne?
Es geht nicht, es soll nicht so sein, es geht nicht und es passiert auch nicht. Mhm. Also es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber grundsätzlich und in der Regel und soweit ich das in meinem jahrzehntelangen, in meiner jahrzehntelangen Berufstätigkeit beurteilen kann, wird da nicht eine Seite bevorteilt oder bevorzugt oder benachteiligt. Es ist, was die Kostenverteilung angeht, auch nicht so, dass der Käufer immer alles bezahlt, sondern der Käufer zahlt den Notarvertrag und seinen Vollzug. Aber der Verkäufer zum Beispiel trägt immer die Kosten, die dadurch entstehen, dass er seine Grundschulden löschen lässt, dass er seinen Verpflichtungen nachkommen kann, aus dem Vertrag lastenfrei zu übertragen. Mhm. Lastenfrei heißt frei von eingetragenen Grundpfandrechten. Und der Notar, also ich, frage dann, wenn der Vertrag unterschrieben ist, geht die Arbeit, die zweite Hälfte sozusagen, los, nämlich die praktische Umsetzung all dessen, was vereinbart wurde mit meiner Hilfe. Der Vertrag fängt an zu leben, draußen, Grundbuchamt, Banken, Stadt, Gemeinde, Denkmalschutz, alles fängt an zu leben und ich sorge dafür, dass er so umgesetzt wird, wie vereinbart. Dass die Balance, die wir im Vertrag gefunden haben, dass die auch immer erhalten bleibt in der Umsetzung. Mhm. Und Beispiel die Grundschulden, die eingetragen sind. Früher Hypotheken, heute fast nur noch Grundschulden. Die werden gelöscht, weil der Käufer ja mit seiner Bank dort finanziert und will frei von diesen Belastungen erwerben. Sonst würde er ja Eigentum erwerben, das noch für fremde Verbindlichkeit haftet. Deswegen werden die Belastungen, deren Höhe man nicht kennt, abgelöst aus dem Kaufpreis. Der Notar, also ich frage die Banken, ich schreibe die an, sage, bitte geben Sie mir die Löschungsbewilligung, mit Brief oder ohne, je nachdem, ob es eine Briefgrundschuld ist oder eine Brieflose. Und dann bekomme ich die und dann bekomme ich den Treuhandauftrag von der Bank. Die sagen, Notar, du darfst davon nur Gebrauch machen, wenn du sicherstellst, dass wir aus dem Kaufpreis noch 10.000 Euro plus 1,17 Euro Tageszinsen ab dem 1.1. bekommen. Mhm. Und das sammle ich sozusagen ein, wenn es verschiedene Banken sind. Und dann schreibe ich dann, wenn die anderen Voraussetzungen wie Vormerkung, Verzicht auf Vorkaufsrecht, wenn die eingetreten sind, dann kann ich fällig stellen und bei der Fälligstellung an den Käufer schreibe ich dem Käufer so, jetzt ist fällig, entsprechend unserer vertraglichen Vereinbarung. Und bitte zahlen Sie X an die Sowieso-Bank, siehe Anlage, Y an die Sowieso-Bank, siehe Anlage und Z an den Verkäufer, sozusagen der Rest, wobei wir ihm ja immer wünschen, dass der Rest möglichst hoch ist, aber das weiß man vorher nicht. Und den Rest, das, was nicht zur Ablösung verbraucht ist von dem Kaufpreis, von der Summe, das bekommt der Verkäufer.
Also ich finde das super, dass Sie das so direkt ansprechen, weil Ich habe auch schon öfter von Kunden gehört, die jetzt noch nicht so die Erfahrungswerte damit haben. Ja, der Notar liest doch nur irgendwelche im Bausteinsystem zusammengesetzte Sätze irgendwie vor. Und eigentlich geht es doch nur darum, was kostet die Immobilie und wann darf ich die Immobilie bekommen. Aber das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, ist ja genau das, was nach dem Kaufvertrag im Hintergrund passiert. Da kriegt ja der Kunde vornherum meistens gar nichts mit, was Sie da alles im Hintergrund erledigen müssen.
Das ist die Arbeit. Die zweite Hälfte, die Umsetzung des Vertrages zur Erreichung des wirtschaftlichen Ziels, ich möchte Eigentum haben und der andere, ich möchte den Kaufpreis haben, das fängt nach der Beurkundung an. Und auch vor der Beurkundung, natürlich ist es so, dass nicht für jeden einzelnen Kaufvertrag der Kaufvertrag von jedem Notar neu erfunden wird. Da sind typische, von außen aber auch vorgegebene typische Regelungsgehalte, die sind auch von Kollegen in Fortbildungen ganz fein ziseliert und die passen immer. Und da, wo sie nicht passen, werden sie verändert. Mhm. Es gibt also ganz typische Situationen, dass Beispiel älteres Ehepaar verkauft das Haus, weil es sich in eine kleiner setzen will, in eine Eigentumswohnung, die es aber noch gar nicht gibt, weil der Bauträger noch gar nicht angefangen hat. Mhm. Jetzt weiß man heute, ja, das dauert und der Bauträger sagt auch nicht, am 1.1. könnte er einziehen, sondern sagt, ja, ich bemühe mich, aber es ist keine Verpflichtung, es kann auch der 30.6. werden. So, jetzt haben wir eine Situation, wie lösen wir die? Mhm. Die junge Familie möchte schnellstmöglich aus ihrer Mietwohnung raus, kündigen, 3 Monate Kündigungsfrist und rein. Und die Verkäufer sagen, ja, verstehen wir, wir wollen auch raus, aber wir müssen ja auch nicht nur raus, sondern auch irgendwo hin. Mhm. So, und diese Gemengelage, das muss man dann erfassen, führt dann oft dazu, dass man sagt, ja, nehmen Sie sich Zeit. Und wenn zum Beispiel aus Finanzierungsgründen, das wissen Sie viel besser als ich, aber wenn sagen wir mal, die Bank sagt, jetzt bevor Bereitstellungszinsen anfallen, zahlen wir, dann kann man zum Beispiel die Lösung finden, dass man sagt, ja, die Verkäufer bleiben noch, also fällig ist zum 30.11. und die Verkäufer bleiben noch 6 Monate, 7 Monate drin, bis spätestens zum 30.06. nächsten Jahres und zahlen aber ab der Zahlung des Kaufpreises, die zum Besitzübergang führt, dann habe ich die Rechte und die Pflichten, aber auch die Rechte, zahlen die eine Nutzungsentschädigung, vereinbart in Höhe der üblichen Kaltmiete. So. Dann hat man keinen Mietvertrag geschlossen, sondern dann wissen die Verkäufer, wir können noch bleiben. Wir zahlen was dafür, denn uns hat ja unser Vertragspartner, der Käufer, schon das Geld gezahlt. Das haben wir ja schon, damit wir zum Beispiel die erste Rate Bauträgervertrag zahlen können.
Aber das ist genau der Punkt, warum man an der Stelle gar nicht mit einem Baukastensystem arbeiten könnte, weil Sie haben jetzt so viele Fachbegriffe genannt, die es ja auch an unterschiedlichsten Stellen, also nicht nur im Notarvertrag, ja, sondern auch aus Käufersicht, die Finanzierungsbausteine, Bereitstellungszinsfreie Zeit und so weiter, wann beginnt die Tilgung. Das sind alles Dinge, die individuell auf die Situation abgestimmt werden müssen. Und ich glaube auch nur dann, wenn man das individuell abstimmt, dann kann genau solch ein Prozess reibungslos und für beide Parteien, nicht nur für Käufer, sondern auch für die Verkäufer, beruhigend ablaufen, weil die wissen, oh Gott, wir sitzen nicht auf einmal von heute auf morgen auf der Straße und wissen gar nicht, müssen wir erstmal irgendwie bei Freunden wieder unterkommen oder sowas für ein paar Wochen, um irgendeine Zeit zu überbrücken, sondern für beide Seiten herrscht Sicherheit. Und das sehe ich auch als Aufgabe, ne, dass man als Experten im Prinzip dem Kunden da so berät, dass man für beide Seiten die größtmögliche Sicherheit schafft.
Genau, und das ist ja auch Ausdruck, was ich vorhin gesagt habe, Ausdruck der Balance im Vertrag, dass eben die natürlichen Interessen von beiden Seiten, die sich ja teilweise gegenüberstehen, dass die ausgeglichen werden und der Vertrag wirklich in der Balance bleibt. Und Baukasten, ja, also natürlich gibt es Regeln, also im Prinzip sind die juristischen Spielregeln sind schon im positiven Sinne im Baukasten, aus dem man aber das nimmt, was man braucht, die Materialien, die Steine, um das zu bauen, individuell, was die Beteiligten in dieser konkreten Lebenssituation mit ihren konkreten Bedürfnissen brauchen und wollen.
Mhm. Auf die Situation abgestimmt quasi.
Ja.
Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass man nicht einfach nur einen Mustervertrag irgendwie erstellt, sondern im Vorfeld die Informationen von beiden Parteien für sich erhält und sagt, was wollt ihr denn genau, was ist euer Ziel und die Dinge dann miteinander synchronisiert sozusagen.
Ja. Ne? Beispiel, also ganz wichtig ist auch, dass man in der sogenannten Beschaffenheitsvereinbarung klärt, in welchem Zustand kaufe ich denn. Das ist für beide Seiten wichtig. Das sind Dinge etwa bei vermieteten Einheiten, dass man sagt, ja, eine Wohnung ist gekündigt, die andere steht leer und die anderen 3 Wohnungen sind ungekündigt vermietet. Einfach nur sich bewusst macht, worum geht es, wie ist die Kaufsache beschaffen, Mietverträge. Mhm. Dann sagt man, ja, der Käufer weiß, dass es im Keller vor 2 Jahren Feuchtigkeitsschaden gab, der ist behoben, hat er gesehen. Oder es ist ein ganz frischer Feuchtigkeitsschaden, sagt man, ja, ich weiß es auch nicht, aber wir haben uns verständigt, die Diagnose oder die Behebung ist Sache des Käufers, dafür haben wir 3.000 Euro beim Kaufpreis nachgelassen. Das gehört in den Vertrag, damit man auch nach einem Jahr noch Rechtsfrieden hat. Mhm. Dass man im Guten sozusagen, wenn man miteinander verhandelt und miteinander den Vertrag schließt, dann auch genau beschreibt, ja, so ist das Haus. Ich habe es besichtigt, ich kaufe jetzt im gegenwärtigen Zustand. Und dieser Zustand ist vertragsgerecht. Mhm. Und dann schreibt man eben für beide Seiten ganz transparent rein, in welchem Zustand das Haus ist. Ein Altbau von 1920 in dem typischen Zustand oder starker Renovierungsstau, zum Beispiel Dach, zum Beispiel Isolierung, zum Beispiel Warmwasserleitungen, das haben wir im Kaufpreis berücksichtigt. Mhm. So, wir müssen auch für Rechtsfrieden sorgen, für den Fall, dass er irgendwann in 3 Jahren vielleicht von einer Seite nicht mehr eingehalten werden will. Das ist auch Aufgabe von uns Notaren. Wir gestalten die Rechtsbeziehungen der Beteiligten und wir sorgen dafür, also im Prinzip schaffen wir friedenserhaltende Maßnahmen.
Ja, die man nicht dann braucht, solange alles gut ist, sondern genau dann, wenn der Stress aufkommt.
Ne? Ganz genau. Im Guten die Spielregeln schaffen.
Und der Käufer hat ja genau an der Stelle oft halt die Situation, dass er denkt, ja, der Verkäufer, vielleicht verschweigt er mir irgendwas. Und die Dinge, die Sie gerade angesprochen haben, stehen ja nicht nur für den, ich sage jetzt mal, technischen Zustand der Immobilie, ne? Also sind da irgendwelche verdeckten Wasserschäden oder sowas, sondern ja auch für den kaufmännischen Teil, also ja, was die Unterlagen angeht, also ja, Mietverträge, die bestehen und so weiter. Und das sind auf jeden Fall Dinge, die auch mit in solch einen Kaufvertrag reingehören, um da einfach für klare Verhältnisse zu sorgen, welche Wohnung ist vermietet, welche nicht, ja, wie ist der Zustand der Immobilie, ist er bewohnbar, ist er unbewohnbar, muss saniert werden, dass man da in kurzen, verständlichen Wörtern im Prinzip das Ganze so reinschreibt, dass jeder weiß, um was für eine Immobilie es sich an der Stelle handelt.
Ja, es kommen auch solche Formulierungen rein, wie zum Beispiel das Badezimmer im dritten OG links muss noch renoviert werden. Mhm. So, das sind Dinge, dabei sind sich die Beteiligten einig. Dann halte ich es aber auch fest. Ich halte auch die Einigkeit fest. Damit sich, wenn sich irgendjemand vielleicht die Erben, wie auch immer, aus der Einigkeit lösen wollen, ist das eben nicht möglich, weil wir haben sie festgehalten. Nachrichtlich. Tatsachenerklärung.
Was ist denn mit so einer typischen Situation, ist ja so eine Angst, die so ein Käufer in der Regel hat, wenn jetzt der Verkäufer wirklich etwas verschweigen würde. Also er weiß, da ist ein gravierender Mangel, ein Dachbalken, der einsturzgefährdet ist oder sowas, und er würde es nicht benennen. Und der Käufer hat es jetzt beim Besichtigen der Immobilie nicht gesehen.
Ja, das ist gesetzlich ganz klar geregelt und wird eben entsprechend im notariellen Kaufvertrag wiedergespiegelt. Der Verkäufer, der haftet erstmal für nichts, für keine Mängel, die erkennbar sind. Weil da sagt man, du kannst dir das angucken. Ich als Verkäufer, als ehemaliger Eigentümer meines Hauses, bin auch kein Bausachverständiger. Aber wofür ich immer hafte, oder anders formuliert, wovon ich mich nie freizeichnen kann als Verkäufer, ist die Arglist. Das ist ein altes deutsches Wort. Und wenn man es mal sprachlich auf der Zunge zergehen lässt, versteht man, worum es geht. Das sind die Mängel, die der Verkäufer selbst gern wüsste, wenn er kauft und deswegen vorsorglich verschweigt. So, dafür haftet er. Mhm. Egal, wie viele Seiten man an Haftungsausschluss in den Vertrag schreibt. Das ist ganz wichtig. Man muss allerdings dann auch die Kenntnis des Verkäufers davon nachweisen. Ich habe den Fall gehabt, dass ein Fachwerk verkauft wurde und von einer älteren Dame. Und es stellte sich hinterher heraus, dass das Fachwerk komplett schwammbefallen war. Ui. Das war für die junge Familie eine Katastrophe. Die Verkäuferin wusste es aber nicht. Sie hat es nicht verschwiegen, die wusste es auch nicht. Keine Haftung. Das sind so Grenzfälle, die passieren können. Aber das ist ist statistisch die absolute Ausnahme.
Ich glaube tatsächlich, wenn man einfach fair miteinander umgeht und beide Seiten ein Interesse daran haben, dass der Kaufvertrag vernünftig gestaltet wird, dann kann man solche Dinge wahrscheinlich größtenteils ausschließen. Aber wenn natürlich jemand einen bösen Hintergedanken dabei hat, dann würde jetzt so eine Klausel mit der Arglist den Käufer davor schützen, an der Stelle einen großen finanziellen Fehler zu machen.
Also genau, das ist so, dass das Gesetz ausdrücklich sagt, für Arglist haftest du immer. Mhm. So. Das ist die Sanktion, wenn ich bewusst was verschweige. Ich denke, die Vertragsbeteiligten sollten den Verkauf und den Kauf sozusagen, ist ja auch in dem Wort Verkauf steht ja auch Kauf drin, als gemeinsames Projekt betrachten. Mit dieser Perspektive und dieser inneren Einstellung ist das stressarm.
Also ich habe aus Investorenkreisen, wenn ich mich mal mit so anderen Immobilieninvestoren unterhalten habe, oft schon gehört, dass es teilweise zu so Dingen gekommen ist, dass man im Kaufvertrag zum Beispiel eine Wohnflächenangabe mit reingebaut hat. Und ich sage mal, für den Investor ist natürlich die Wohnfläche ganz entscheidend hinterher, was die Rendite betrifft. Und dann sind manche Investoren leider hinterher hergegangen und haben gesagt, Mensch, lieber Verkäufer, du hast mich ja damals betuppt. Es waren gar nicht 600 Quadratmeter, sondern sind nur 560 Quadratmeter. Mir fehlen ja 40, also möchte ich anteilig meinen Kaufpreis zurückhaben. Und haben das so ein bisschen genutzt, sage ich jetzt mal, um den Kaufpreis sogar noch zu drücken. Also das heißt, ich würde sogar sagen, aus Käufersicht war das schon so ein bisschen geplante, ich hole mir hinterher nochmal was vom Kaufpreis
zurück. Ja, es ist auch gefährlich, wenn man die Wohnfläche im Prinzip entweder garantiert, dann haftet man verschuldensunabhängig, auch wenn ich es nicht anders wusste, oder eben zumindest zum Teil zum Gegenstand der Beschaffenheitsvereinbarung macht. Die Wohnfläche ist ja immer so, irgendwann hat die irgendeiner mal gemessen oder auch nur geschätzt. Und dann wird die weiter geschleppt. Dann nimmt man im Mietvertrag 106 Quadratmeter und 57 Quadratmeter und das Zugriff hat 42. Keiner hat das jemals richtig gemessen. Kein Mieter geht durch die Räume des Souterrains und sagt, bevor ich den Mietvertrag abschließe, möchte ich mal messen, ob das wirklich 42 sind oder vielleicht 39,7. Deswegen, Wohnflächenangaben gehören da nicht rein. Die gehören rein in einen Bauträgervertrag, wenn ich werdendes Eigentum. Dann schulde ich das Werk mit circa 106, also hört sich merkwürdig an, circa und dann 106 Quadratmetern. Aber selbst da hat man in Bauträgerverträgen eine Dehnfuge, weil sich durch Bau und die Wand wird etwas dicker oder dünner, kann sich da auch schon eine Verschiebung ergeben. Deswegen hat man da so Dehnfugen zwischen 3% und 5%, die sich auf den Kaufpreis zum Beispiel nicht auswirken. Also der Verbraucher, der private Verkäufer sollte also bloß keine Wohnflächenangaben machen. Wenn der Käufer das genau wissen will für seine Finanzierung, dann soll er messen. Da gibt es ja heute diese digitalen Messinstrumente. Man muss ja nicht mehr mit dem mühsam ausgeklappten Zollstock durch die Gegend laufen und hat sich dann halt mal fest, sondern das ist ja heute kein Problem. Dann soll der Käufer messen. Kein Problem.
Also Hand aufs Herz. Ich habe mit Sicherheit auch bei den Häusern, die ich im Eigentum habe, noch nicht jede Wohnung nachgemessen. Nein. Und wenn ich jetzt in der Verkäuferposition bin, dann würde ich ja auch nicht garantieren können, dass die Wohnfläche genauso groß ist. Teilweise sind da Häuser ja mit bei von um die 1900. Ja. Das heißt also, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Maßangaben vielleicht früher etwas anders gemessen worden sind, als das heute technisch möglich
ist. Zum Beispiel.
Plus Veränderungen, die sich ja auch während den Jahren ergeben haben.
Wände eingezogen.
Genau.
Ja, ja. Und es gibt ja dann oft bei diesen älteren Häusern, ich habe selbst auch so ein altes Haus, da gibt es auch keine Baupläne mehr. Die sind durch den Krieg, wie auch immer, mein Haus ist von 1912, da gibt es also nur so irgendwelche Reste von irgendwelchen Plänen, aber richtige Grundrisspläne gibt es nicht. Und da muss man einfach sehen und man kann jetzt auch die Anforderungen an den Verkäufer, den privaten Verkäufer jetzt nicht so hochschrauben, dass er jetzt plötzlich Angaben machen muss, die er selbst gar nicht hat. Das ist ja gefährlich, wenn er es nicht selbst weiß. Dann ist es auch ganz schwierig zu sagen, ich weiß es nicht, aber ich schätze so. Und dann soll er schätzen und sagen, ich schätze die Wohnfläche auf 300 Quadrat insgesamt, übernehme aber dafür keine Gewähr, weil die Bauakte nicht mehr vorhanden ist, wie auch immer. Käufer hatte Gelegenheit, selbst auszumessen. So, dann ist auch das geklärt, angesprochen. Es müssen die Dinge im Vertrag angesprochen werden. Das ist auch wie so eine innere Checkliste, auch die Hinweise, die ich am Ende gebe. Das ist nochmal wie so eine mentale Checkliste beim Beurkunden, macht man sich nämlich, weil die Beteiligten wissen, jetzt wird es ernst, jetzt sind wir am Notar, wir haben unterschrieben, haben wir es verkauft oder gekauft. Dann ist das eine innere Checkliste, wo man nochmal was abarbeitet. Oh, hast du daran gedacht? Oh, wie ist denn das? Oh, wie ist denn das? Das passiert schon mal und dafür sind die Hinweise da.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, anhand dieser paar Beispiele, die wir jetzt genannt haben, da wird schon absolut deutlich, dass es gar nicht so unwichtig ist, da einen Profi an der Seite zu haben, der das schon ein paar Mal gemacht hat.
Ja.
Und um das auch nochmal zusammenzufassen, natürlich gibt es irgendwelche Tricks, um den Kaufpreis nachträglich vielleicht dann nochmal arglistig zu reduzieren, wenn man das bewusst machen möchte. Ich würde da aber immer empfehlen, wenn man so etwas macht, also wenn man Verträge miteinander macht, sollte man immer berücksichtigen, berücksichtigen, gerade wenn ich ein Investor bin. Mhm. Es kann ja immer mal sein, dass dieser Verkäufer, mit dem ich gerade das Haus gekauft habe, später mal den Deal meines Lebens auf dem Tisch hat. Und wenn ich jetzt heute mit ihm unfair umgegangen bin, man sieht sich immer zweimal im Leben. Ne?
Mindestens. Und gute Verträge sind, um Ihr Wort aufzugreifen, trickfest. Die halten das aus.
Ja.
Das ist so, das sieht der Beteiligte nicht, wenn wir zusammen beurkunden. Aber das, sag mal, mindestens zwei Drittel vom Volumen und auch qualitativ eines notariellen Kaufvertrages ist Absicherung und Schutz für die Eventualitäten, die die Beteiligten gar nicht sehen, die aber aufgrund der Lebenssicht des Notars nicht ganz von vornherein auszuschließen sind. Und dafür ist Vorsorge getroffen. Deswegen hält ein guter notarieller Vertrag hält also den Beschuss von Kaufreue einer oder Verkaufsreue aus.
Sehr gut zusammengefasst. Perfekt. Ja. Abschließend würde ich Sie gerne noch was Persönliches fragen. Und zwar, ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie in Ihrem Leben schon einige Bücher gelesen haben. Und ich habe das mir so angewöhnt, in den Podcast-Folgen, wenn ich mit erfolgreichen Menschen zusammensitze, immer mal zu fragen, was so eins der besten oder wichtigsten Bücher in Ihrem Leben gewesen ist. Wenn Sie da jetzt eins nennen müssten, welches wäre das?
Ja, es gibt so zwei, die auch den Pol zeigen, meines Interesses. Einmal gibt es von Schätzing der Schwarm. Das ist eines der Bücher, das mich seit Winnetou in meiner Kindheit, die nun erkennbar etwas zurückliegt, sehr, sehr extrem gefesselt hat. So ein Sog. Und das andere ist, habe ich jetzt gerade aktuell vor einer Woche gelesen, weil ich zum neuen Betreuungsrecht mit Patientenverfügung, auch mit einem Mediziner zusammen, auch ein Webinar gemacht habe und Vorträge halte. Das ist das Buch Patient ohne Verfügung. Von einem Mediziner, einem Palliativmediziner, der aus seiner Sicht beschreibt, wie wichtig in der Endphase des Lebens, und die werden wir alle mal haben, die Endphase unseres Lebens, auch wenn wir das ständig erfolgreich verdrängen, wie wichtig eine vernünftige Vorsorge durch Patientenverfügung ist. Patient ohne Verfügung ist also eine Begegnung. Sehr, sehr gutes Buch.
Wow, vielen Dank. Ich glaube, das ist auch nochmal ein spannendes Thema vielleicht für den nächsten Podcast.
Gerne.
Da können wir auch nochmal gerne im Detail drüber sprechen. Sagen Sie nochmal, wie heißt das erste Buch genau?
Der Schwarm.
Der Schwarm.
Von Frank Schätzing.
Alles klar. Okay, ja, dann vielen Dank für die Empfehlung. Danke, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Ich würde auf jeden Fall gerne nochmal auf Sie zukommen für eine zweite Podcast-Folge. Da können wir ja mal ein bisschen auf Ihr Fachgebiet mit dem Erben und Schenken eingehen.
Sehr gerne, ja.
Und an all die Zuhörer da draußen, die jetzt mitgehört haben, vielleicht gibt es ja von eurer Seite auch noch Fragen, die ihr unbedingt schon einmal einem Notar stellen wolltet. Dann schreibt uns dazu gerne. Ja. Der Link dazu, den findet ihr bei uns in den Kommentaren unten. Und ja, dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank.
Danke auch.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.